Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich dachte mal, ich starte mit zwei Sätzen, die ein Pastor und die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben so ernsthaft sagen würde. Und zwar, die Warteliste für die Mitarbeit liegt außen auf. Ihr könnt euch eintragen. Der nächste Einsatz für den Kindergottesdienst wird voraussichtlich dann im Herbst 26 sein, weil bis dahin sind wir ausgebucht. Oder auch andere Sätze, wenn wir sagen, Mitarbeiterschaft, wir sind gerade so überlaufen, ich muss mir erst noch Sachen ausdenken, was alles getan werden kann, damit wir noch euch beschäftigen können hier. Ich glaube, wie Volker das auch in dem Video schon gesagt hat vorhin, Mitarbeitermangel haben wir immer und überall und in allen Gemeinden ist das irgendwie ein Dauerthema. Warum? Ich will nur so ein paar Stichworte am Anfang nennen. Ich glaube, da gibt's eine ganz, ganz große Bandbreite. Zum einen ist es auch der demografische Wandel. Es kommen weniger nach, weniger Kinder, weniger Jugendlichen. Aber auch die Kirchen haben ja einen riesen Image-Schaden erlitten. Also an sich in die Kirche, in Institutionen geht man weniger, weil man der Institution an sich vielleicht kritisch gegenübersteht. Aber es gibt natürlich auch das ganz Persönliche, dass Glaube sich heutzutage ganz stark auf so das Persönliche begrenzt oder vielleicht auch einen Fokus bekommt. Ich und mein Glaube und weniger in der Kirche, in der Gemeinschaft, in einer Institution und dadurch auch ist die Mitarbeiterschaft vielleicht weniger zugänglich für manche. Und natürlich auch die ganzen Krisen der Kirchen und auch der Pastoren, wenn man jetzt Pastorenmangel denkt. Es gibt ja Priester, die sagen, eigentlich, wenn ich auf die Straße gehe, denken die Leute, ich bin ein Missbrauchstäter. Und dieses Image haftet einfach auch an Kirche. Und da ist eben die Verbindung, Kirche ist gleich Gott oder Kirche ist gleich ein Mitarbeiterort, überhaupt nicht mehr attraktiv. Ja. Und man kann jetzt natürlich da richtig traurig rausgehen und sagen, Mist, ja, es ist übel, es steht um uns hart. Gleichzeitig sehen wir hier bei uns in der Gemeinde auch viele, die sich engagieren. Ich habe vor kurzem mit einer Mutter gesprochen, die ist im Vorstand unseres Kindergartens von unserer Tochter und ehrenamtlich macht sie das. Und sie sagte so, sie glaubt nicht, dass das Zukunft hat, dieses Modell, dass Ehrenamtliche so ein hohes Engagement bringen und dann da Vorstand sind. Und sie denkt, da muss man komplett neu alles umstrukturieren. Und da habe ich gedacht, naja, in meiner Gemeinde sehe ich da ein großes Gegenteil. Viele, die sich richtig investieren, viele, die viel machen, aber auch viele, einfach in der Masse auch viele, die einfach unterstützen und dabei sind und dadurch lebt unsere Gemeinde. Und trotzdem heute mal diese Frage, wie gehen wir mit dem Personalmangel um oder auch mit dem Personal, das Gott zur Verfügung stellen soll und muss, damit auch Gemeinde leben kann. Ich habe einen Abschnitt mitgebracht aus Matthäus 9, 35 bis 10, 8 und das ist ein Text, der jetzt einsetzt an der Stelle, als Jesus aufhört, selber große Wunder zu tun. Im Matthäus-Evangelium ist es bisher so, dass Jesus alleine ganz viele Wunder tut, ganz viele Kranken heilt. Das haben wir auch gleich nochmal hier ein paar Sätze dazu. Aber jetzt geht er her und sagt, jetzt ist es so, die Jünger werden berufen. Also es verändert sich was auch in der Beauftragung und in der Mitarbeiterschaft. Ich lese uns mal den Abschnitt vor. Jesus zog durch die Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leid. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Thaddäus, Simon, der Kanaer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf, nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt, und geht in keine Stadt, die den Samaritern gehört. Geht stattdessen zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen und verkündet ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen. Als Geschenk sollt ihr es weitergeben. Jesus stellt hier ganz am Anfang eine Diagnose fest. Es ist ja so, dass Mitarbeitermangel nur dann zustande kommt, wenn ein Bedarf groß ist. Ähnlich wie bei Corona, wenn die Leute alle horten und Klopapier sammeln, dann ist der Bedarf groß, aber der Mangel ist dann im Laden zu sehen. Jesus stellt fest, der Bedarf ist riesig, dass Menschen Hilfe brauchen. Dass Menschen, die erschöpft sind und hilflos sind, dass sie Hilfe brauchen. Und da stellt sich eben diese Verantwortungsfrage, wer hat eigentlich die Verantwortung für diesen Mitarbeitermangel? Wer übernimmt die Verantwortung? Nicht vielleicht, wer hat die Schuld? Das kann auch sein, aber wer übernimmt die Verantwortung für den Mitarbeitermangel? Und die Diagnose ist die, Menschen sind erschöpft und hilflos. Der Bedarf ist riesig und die sind die Menschen, so sieht Jesus sie, sagt, es sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Orientierungslos. Ich finde auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der viele Menschen suchen. Wo geht's hin? Suchen nach Halt, nach Orientierung, nach festen Dingen, die ihrem Leben ein Fundament geben. Oder Erschöpfung, wie an Wahnsinnsthemen sind Stress, Burnout oder auch die Hilflosigkeit, wenn man Hilfsangebote in Anspruch nimmt. Überall rennen die Menschen, sage ich mal, die Türen ein. Es ist viel Bedarf. Und genau da hinein sagt Jesus, das ist die Aufgabe. Da sollen Jünger reingehen. Und wir merken hier schon, es ist nicht allein die Begrenzung auf Gemeinde. Jesus sagt, das ganze Volk, mein Volk, da sollte hingehen. Gemeinde ist ein Teil davon, aber das Volk ist weitaus größer. Und die Lösung kommt jetzt. Jesus sagt, liefert die hinterher. Betet, bittet den Herrn, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und das ist interessant. Wir haben hier die Ansage, eine Riesennot ist da, Menschen brauchen Hilfe, ich sende jetzt die Jünger, aber macht nichts, betet, nur beten. Das Einzige, was ihr machen sollt, ist beten. Und hier merken wir die Verantwortlichkeit. Er, Gott, der Herr, er sendet Arbeiter auf sein eigenes Erntefeld. Das Erntefeld ist eben dieses große Volk Israel, die Menschen, da wo wir uns befinden in unserem Umfeld, das ist das Erntefeld. Und die Mitarbeiter, woher die auch immer kommen, Gott wird sie selber senden. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für unser Gottesverständnis, wenn wir über Mitarbeiterschaft nachdenken. Ein schwedischer Redakteur und Autor, Magnus Malm, hat ein Buch geschrieben, Gott braucht keine Helden. Und er sagt am Anfang seines Buches eine Aussage, die trifft. Gott braucht uns nicht. Was macht das mit dir? Gott braucht dich nicht. Ich sag mal so, vor ungefähr 200 Jahren, da war diese Aussage völlig normal. Keiner hätte da gedacht, was provoziert der uns? Alle haben gesagt, natürlich, das stimmt. Gott braucht mich doch nicht. Ich, fehlerhafter, kleiner, unvollkommener Typ, was will Gott mit mir schon anfangen? Gott ist so groß, er hat doch die Welt eh in der Hand und er braucht doch mich nicht für sein Wirken. Wir denken vielleicht ganz anders. Als erstes denkt man dann so, naja, Gott braucht mich nicht. Das hört sich aber schon sehr schroff an und vor die Tür setzen. So ein bisschen wie, wenn ihr zu mir kommt, zum Pastor und fragt, kann ich mitarbeiten? Und ich sage, dich brauchen wir nicht. Ja, das fühlt sich doch an wie abgewiesen, ausgestoßen, die mögen mich nicht. Wie können die nur? Aber bei Gott ist es ganz anders. Es ist nicht dieses vor die Tür setzen oder ich brauche dich nicht. Nein, es ist ein ganz anderes. Es ist ein, ich habe hier die Verantwortung. Ich stehe hier in der Verantwortung für mein Erntefeld und ich sende Mitarbeiter. Und wir sind manchmal ja dann so und sagen, wir brauchen die Augenhöhe. Ich als Mensch brauche die Augenhöhe. Gott braucht mich doch, ja. Ich bin doch jemand. Ich kann doch was bewirken. Ich bin doch jemand, der Gott wirklich was bieten kann auch. Und Gott muss es doch nur erkennen, weil dann kann er mich richtig einsetzen. Und dann wird er mich auch richtig einsetzen. Das ist ja so ein bisschen die Haltung, die man manchmal hat, wenn man sagt, ich möchte hier aber auf Augenhöhe beachtet werden. Gott braucht mich doch. Und hier ist ganz klar, der Herr schickt seine Arbeiter. Nicht ich selber schicke mich ins Erntefeld. Der Herr schickt seine Arbeiter ins Erntefeld. Gott braucht mich nicht. Gott braucht uns nicht. Es ist seine Verantwortung. Und manchmal ist genau das Wichtige, dass wir durch diesen Mangel an Mitarbeiterschaft oder durch manchen Mangel, den wir in der Gemeinde haben oder auch an vielen anderen Stellen in unserer Welt, werden wir fokussiert auf das, was wirklich nötig ist, wo Gott wirklich seinen Fokus setzen möchte. Wo wir Menschen dienen, wo ihnen wirklich geholfen wird und eben nicht einfach nur Programme am Leben zu halten. Und es fokussiert uns auch noch viel mehr auf die völlige Abhängigkeit von Gott selber. Wenn wir sagen, alles hat Gott in seiner Hand, dann soll das auch so sein. Und dann brauchen wir ihn aber auch, damit wir überhaupt etwas bewerkstelligen können. Damit wir überhaupt etwas zum Wirken bringen, zum Entfalten bringen. Es ist Gottes Werk. Das ist Grundlage. Als nächstes, wie versteht Jesus Mitarbeit? Vielleicht sind das so die Basic-Fragen, die ich heute mitgebracht habe, aber relevant. Denn es ist ja so, dass wir hineingenommen werden in die Mitarbeit. Wir haben in dem Bibeltext einiges aufgelistet bekommen, was Jesus den Menschen zur Verfügung stellt. Also, die Jünger, die bekommen Vollmacht erstmal. Jesus ruft sie, sie bekommen Vollmacht von ihm selber und dann heißt es halt, die können Kranke heilen, oder Dämonen austreiben, also Mächte, die den Menschen von innen heraus zerstören. Und sie können noch Schwachheit oder Leiden heilen. Das ist gewaltig, oder? Jesus selbst sagt, diese Macht, die ich habe, die Vollmacht Gottes, die gebe ich euch weiter, damit ihr sie weitergeben könnt. Und da sind wir als Mitarbeiter Gottes wieder extrem hoch aufgewertet worden. Auf einmal heißt es, ja, jetzt kann ich ja doch was machen, jetzt kann ich ja doch richtig etwas Großes tun und bewirken und für Gottes Reich arbeiten und das Reich Gottes aufbauen und dann wird es aufblühen, wenn ich dann komme und dann wird es genial. Und gleichzeitig sagt Jesus noch, ihr sollt eine Sache verkündigen, nur einen Satz. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In einer anderen Übersetzung, das Himmelreich ist jetzt schon da. Es entsteht gerade. Und das ist wieder wie Punkt 1. Das Himmelreich, das entsteht und völlig unabhängig von mir. Jesus sagt nicht, verkündet, ihr seid die Heilsbringer und mit euch kommt das Himmelreich, aber ohne euch nicht. Nein, das Himmelreich, das entsteht einfach so. Ihr seid passiv. Das Reich Gottes entsteht einfach so. Matthäus, der verwendet ja diesen Begriff Himmelreich, synonym für Reich Gottes. Das machen die anderen Evangelisten in den Evangelien. Die sagen einfach Reich Gottes. Das entsteht einfach so. Gott lässt es wachsen. Wir kennen diese Gleichnisse vielleicht. Gott lässt es von sich aus wachsen. Der Mensch hat nichts dazu zu tun. Das ist die Verkündigung, die die Jünger bringen sollen. Und wenn ich das mal zusammenfasse, kann man vielleicht sagen, ohne menschliche Hilfe wird das Reich Gottes aufgebaut. Aber mit menschlicher Hilfe baut Gott das Reich Gottes. Kompliziert? Ich habe das mal in zwei Begriffe zusammengefasst. Erstens, wir sind nicht die Erbauer und zweitens, wir sind nicht die Zuschauer, sondern die Mitwirkenden. Wir wirken mit. Und ich glaube, da gibt uns auch Jesus etwas an die Hand, was wirklich entscheidend ist und uns auch unterscheidet von allen religiösen Tendenzen. Religiöse Tendenzen in dem Sinne, dass man eine Religion aufbaut in einer Machtform. Zum Beispiel, wenn ich der Erbauer bin, dann schaffe ich etwas, dann produziere ich etwas, dann schaffe ich etwas Großes und dann ist es so, dass ich selber sagen kann irgendwann, ich bin hier der Heilsbringer, ich verändere die Welt, ich bin der Große, der was geschaffen hat, der auch ein Ansehen damit hat, ein Image hat. Und Jesus sagt damit, nein, du bist nicht der Erbauer. Und er bewahrt uns vor solchen Tendenzen. Und gleichzeitig aber bewahrt uns Gott auch vor dem Zuschauertum. Ja, Gott macht's ja schon. Wir können doch eh nichts mehr machen. Was lohnt es sich schon, in diese Welt zu investieren? Es ist doch eh Gottes Ding. Der macht eh, was er will. Eine Gleichgültigkeit. Das kann uns auch keiner vorwerfen, wenn wir Jesus folgen. Und so bewahrt uns Jesus vor einer unbarmherzigen, vor einem unbarmherzigen Aktivismus. Und gleichzeitig bewahrt uns Gott davor vor einer unbarmherzigen Gleichgültigkeit. Wir sind Mitwirkende. Wir dürfen mit Jesus gemeinsam das Reich bauen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ein Satz, der ganz am Ende des Textes steht, heißt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Wer hat es gesagt? Jesus. Und wer noch? Wer könnte das noch gesagt haben? Der DHL-Chef zu seinem Paketboten. Umsonst habt ihr es bekommen, gebt es auch umsonst weiter. Ja? Das Paket. Wenn ihr das bekommt als Dienstbote, dann sollt ihr es empfangen und dann aber auch ausliefern, ohne dass ihr was kriegt. Gut, es gibt einen Lohn für die Arbeiter auch, aber nicht für das einzelne Paket. Aber das ist genau dieses Bild eigentlich, was unsere Rolle als Mitarbeiter ist. Unsere Rolle ist nicht, das zu schaffen, zu erbauen und auch nicht, nichts zu tun, sondern eben diese Überbringer zu sein von der Macht Gottes, von dem, was Gott uns gegeben hat. Dass ich sagen kann, ich nehme das aus Gottes Hand. Und da steckt vieles drin. Wir haben ja jetzt diese wahnsinnige Vollmacht den Jüngern gegenüber gesehen, was sie tun können. Und wir erleben das dann auch, dass die Jünger das wirklich vollbringen können. Uns fehlt das ja manchmal, dass wir diese Macht haben, dass wir diese Vollmacht erleben. Und ich glaube aber, dass es Jesus gar nicht darum geht zu sagen, ihr müsst diese großen Taten tun. Es geht ihm doch vielmehr darum, tut etwas, damit Gott sich selbst in diese Welt hineinbringt. Und das ist, was wir geben können. Wir nehmen aus Gottes Hand meine Fähigkeiten, meine Begabungen. Ich nehme aus seiner Hand, was ich an Ressourcen habe und gebe sie weiter. Und gebe sie an Menschen, die es brauchen. Und das Praktische ist eben, zum Beispiel ist es einfach, ich habe die Fähigkeit, einen Salat fürs Sommerfest zu machen. Und dann mache ich den. Und dann bringe ich den in die Gemeinde zum Sommerfest und ich stelle den hin. Und dann schaffe ich damit, dass eine heilende Gemeinschaft gelebt werden kann hier beim Sommerfest, beim Grillen. Und merkt ihr, das ist dann die Vollmacht, die Gott gibt. Wo Gott sagt, jetzt kann ich hier etwas heilend machen. Bei so einer einfachen Sache, die man mitbringen kann. Oder man ist im Hauskreis, man gibt seine Gedanken mit rein, man liefert seine Gedanken ab, die man vielleicht von Gott bekommen hat. Und dann werden Menschen ermutigt. Genauso hier beim offenen Mikrofon. Man sagt so eine einfache Sache, Gott hat mir etwas geschenkt. Und wir ermutigen Menschen, dass sie weiter an Gott festhalten und glauben und beten. Und da liefern wir die Sache aus, die Gott uns in unsere Hand gibt. Ähnlich eben wie ein Paketbote das tut, wie ein Dienstbote. Wir übermitteln doch nur das, was Gott in unser Leben gegeben hat. Das ist unsere Aufgabe. Nicht mehr, nicht weniger. Wir sind nicht die Erbauer. Wir sind nicht die Zuschauer. Nein, wir investieren uns auch. Wir sagen auch, ich darf losgehen. Und manchmal ist es ja doch auch die Frage, was kann ich eigentlich geben, ne? Und ich glaube, da ist es eben dieses, was Jesus sagt, ich rufe dich zu den Jüngern. Ich habe sie gerufen, ich habe sie befähigt. Auch ganz einfach mal zu schauen, zu sagen, was kann ich eigentlich? Worin hat Gott mich befähigt? Was hat Gott mir in mein Leben gegeben? Sei es Zeit, sei es Fähigkeiten. Und das ist das, was du weitergeben kannst, was Gott dir gegeben hat. Ein drittes, wen und wozu ruft Jesus zur Mitarbeit? Es ist ja immer wieder auch eine Frage, die man trotz allem hat. Unser Verbandsvorsitzender hat es gesagt, dass er feststellt, die Mitarbeit ist ja nicht so eine statische Sache mehr. Man geht nicht in den Dienst und sagt dann, okay, ich bin Ehrenamtlicher in dem einen Bereich und ich ziehe das durch, bis ich dann in die Rente gehe oder noch weiter, und man kann ja noch viel weiter ehrenamtlich tätig sein, also 30, 40 Jahre an einem Punkt. Wahrscheinlich ist es so, wenn man neu hier nach München kommt und eine Gemeinde besucht, dann sucht man immer auch Orte, wo man mitarbeiten kann, wenn man sagt, das ist mein Ding, ich möchte mal starten. Aber auch wenn man in der Mitarbeit schon ist, kommt ja die Frage auch immer auf, immer mal wieder vielleicht, ist es noch mein Platz? Ist es noch dran für mich? Oder ist was anderes relevanter? Ist es was anderes, wo ich jetzt dienen soll in meiner jetzigen Lebensphase? Und so haben wir auch immer wieder viele Wechsel. Aber genau diese Frage ist eben die Grundlagefrage, wen beruft eigentlich Gott für irgendwas? Und wozu dann? Wenn wir die Namensliste anschauen, dann haben wir auf der Namensliste von diesen 12 Jüngern, die ich ja vorgelesen habe, 12 verschiedene Persönlichkeiten. Interessant ist, dass diese 12 Persönlichkeiten meistens gerahmt sind von 2 besonderen Persönlichkeiten. Der erste ist Simon Petrus und der letzte Judas Iskariot. Und wir sehen ja hier, dass der erste, der hat Jesus verraten oder hat Jesus verleugnet, hat gelogen, dass er Jesus nicht kennt, ist gescheitert, hat keinen Glauben bewiesen. Und der Letzte, der hat ihn wirklich verraten, hat sich gutes Taschengeld eingesteckt für Jesus, für den Verrat, für den Verkauf. Und das rahmt den Mitarbeiterstamm Gottes. Die Unvollkommenheit, die Fehleranfälligkeit, die schwachen Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für uns. Zu wissen, dass wir in unserer Einfachheit, auch in unserer Schwachheit, Unvollkommenheit trotzdem in diesen Dienst hineingerufen werden von Jesus. Magnus Malm sagt es, wahre geistliche Kraft liegt nicht in der menschlichen Fähigkeit, sondern vielmehr in der Fähigkeit, dass wir von Gott empfangen und weitergeben. Dass wir Gott Raum geben in uns, dass wir das, was wir bekommen, auch entwickeln können, weitergeben. Und diese geistliche Kraft, wenn wir da hineinschauen, das merken wir immer wieder auch in der Kirchengeschichte. Da, wo Aufbrüche sind, ja, da hat es eine Erweckung gegeben, da gab es missionarische Eifer, hat Gott etwas bewirkt, dann ist das meistens nicht deswegen gewesen, weil da tolle Pastoren hingegangen sind oder Evangelisten, die etwas Großes geschaffen haben. Meistens war da schon eine Bewegung im Gange. Und dann hat Gott Mitarbeiter hinzugerufen, die dann dieses Werk unterstützen und mitwirken, sodass es dann richtig zur Entfaltung kommt. Man sagt es auch in so der pastoralen Lehre, wenn eine Entdeckung entsteht, dann muss man am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, weil Gott tut da etwas. Und manchmal ist es genau dieses Hinschauen, dieses Hinhören, wo möchte denn Gott, dass etwas Neues entsteht? Wo können wir in unserer Gemeinde ein Projekt starten, weil da gerade Gott seine Hand drauf hat, weil gerade Gott sagt, ich mache eine Türe für euch auf. Und umgekehrt, wo wird gerade eine Tür geschlossen? Wo sagt Gott gerade, lasst es? Gott ist hier die Grundlage. Und Jesus, der gibt uns hier eine geniale Grundlage auch für uns als Gemeinde, wenn wir hier zusammenleben. Er sagt, oder ich finde das auch nochmal ein Zitat von ihm, von Magnus Malm, eine Kirche, die keine Helden braucht, ist ein Ort, an dem unvollkommene Menschen willkommen sind. Und das ist der ganze Vorderbau, den wir gerade hatten. Dass wir eine Kirche werden von Mitarbeitern, die unvollkommen sind. Aber dadurch schaffen wir auch eine Kirche, eine Gemeinde, die eben genau für diese Menschen da ist. Jesus hat gesagt, geh zu den Menschen, die hilflos sind, die Hilfebedürftigen, die erschöpft sind, die gestresst sind, die orientierungslos sind. Dafür sollen wir Raum haben und kein Heldentum. Wir sind die Erbauer. Wir haben es geschafft. Wir schaffen das Reich Gottes hier auf Erden in unserer Gemeinde. Nein, Gott tut es. Wozu hat mich Gott berufen? Manchmal ist die Frage trotzdem auch drängend. Und in unserem Text haben wir so eine komische Begrenzung drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht aber nicht zu den Heiden, aber auch nicht in die Städte der Samariter. Das ist so ein bisschen wie, das sind die Red Flags, das sind so die Orte, da darf man nicht hin, Tabu. Ich glaube, Jesus hat eine ganz bewusste Begrenzung ausgesprochen und gesagt, wirkt erstmal in eurem Umfeld. Weil Jesus selber ist zu den Samaritern gegangen. Und später ist natürlich die Heidenmission ganz groß geworden, nicht erst durch Paulus. Natürlich hatte Jesus die ganze Welt im Blick. Alle Menschen sind eingeladen. Aber Jesus hat den Jüngern eine Begrenzung gegeben und gesagt, ihr lebt in der Mitarbeiterschaft immer in der Begrenzung. In eurem Umfeld, in eurem, sag ich mal, auch vielleicht persönlichen Begrenztheit, in der Zeit, die ihr investieren könnt oder auch in anderen Ressourcen, die für euch begrenzt sind. Aber lebt darin und da sollt ihr wirken, in eurem Umfeld. Und dann steht ganz groß, was ich nochmal hervorheben möchte, diesen drei Schritte, den Jesus mit den Jüngern geht. Jesus ruft, befähigt und sendet dich. Und diese Sendung, die ist grundlegend. Wer Jesus nämlich nachfolgt, der braucht nicht darüber zu grübeln, wozu Gott mich berufen hat. Wenn ich Jesus nachfolge, weiß ich, ich bin von ihm gerufen, ich bin von ihm befähigt und ich bin von ihm gesandt. Da, wo ich bin. Und die Umkehrung ist die, dass ich weiß, ich kann ja ohne diesen Jesus nichts tun. Meine größte Berufung ist also, mit ihm unterwegs zu sein. Und solange wir das sind, solange wir im Glauben, im Vertrauen unseren Dienst tun, egal wo, ist das die wichtigste Grundlage für alles, was wir tun. Wisst ihr, Jesus hat ja seinen Jüngern nicht gesagt, Leute, ihr seid 12 Personen, ich habe da mal so 12 Projekte rausgesucht, an die ihr einzeln, ich schicke euch einzeln dahin und dann, Simon Petrus, gehst du an das Projekt in Jerusalem, da ist so ein Hilfsprojekt, da gehst du in die Abteilung X zu dem Person Y und dann arbeitest du bei Person Z mit und die Person, die zeigt dir dann, was du zu tun hast. Also so dieses ganz, ganz, ganz Konkrete. Nein, Jesus sagt, das ist mein Volk, dient ihnen. Und vielleicht ist das auch die Erlaubnis zu sagen, ich stehe in der Mitarbeiterschaft Gottes immer. Immer, wenn ich für Menschen da bin. Immer, wenn ich für Gott da bin. Und es ist fast irrelevant, wo du bist, wo dein Platz ist. Da darf man schon natürlich fragen, wo sind meine Fähigkeiten? Wo brennt mein Herz? Wo entfacht Jesus in mir etwas, wo ich sage, da hat er mich befähigt, da hat er mich gesandt. Wo ist mein Platz? Ja, klar, das darf sein. Aber keine Angst in der Auswahl, sondern mutig, da wo du bist. Wenn du bei Jesus bist, lebst du seine Berufung, egal wo. Und das ist, was ich euch mitgeben möchte. Vielleicht seid ihr auf der Suche oder vielleicht noch am Grübeln und man kann das gerne nochmal auch reflektieren und sagen, wo möchte Gott mich haben, mich ganz persönlich. Man kann auch nochmal ins Gespräch gehen, auch bei mir nochmal nachfragen, wenn man dazu Fragen hat, auch wo siehst du vielleicht mich? Manchmal hilft diese Außenperspektive. Manchmal ein Gebet, was wir nach dem Gottesdienst anbieten, zu sagen, ich suche noch meinen Platz. Lass mal dafür beten. Jetzt hören wir ein paar Takte Musik und da kann man nochmal das sacken lassen. Wo möchte Gott, dass du mitwirkst oder wo wirkst du schon mit? Und wo bist du genau die Person, die schon mit Jesus wirkt?